HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Wir werden kein Banditentum auf unserem Festlandsockel dulden. Gegenüber Sanktionen oder Drohungen werden wir nicht zurückweichen.
Wir beobachten den Versuch, Expansionspläne in die Tat umzusetzen, neo-osmanische Ideologien, den Versuch, das Mittelmeer zu kontrollieren.
Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer auf jeden Fall ist mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen.
Wir werden nicht diejenigen sein, die die Situation eskalieren lassen, aber wir werden auf der anderen Seite keine Provokation unbeantwortet lassen. Wir haben gezeigt, dass wir, wenn nötig, reagieren werden.
Griechenland ist und bleibt immer bereit zum Dialog, aber einen Dialog kann es nicht geben unter dem Druck von Drohungen und Provokationen.
Eine diplomatische Lösung im Rahmen direkter Gespräche bleibt weiterhin unser dringlichstes Ziel.
Aber dafür darf der Türkei niemand Bedingungen stellen. Vor allem mit den Bedingungen Griechenlands geht es nicht.
Die Geschicke von Griechenland und der Türkei sind seit Jahrhunderten eng miteinander verknüpft. Die gegenseitigen Verletzungen sind nur oberflächlich verheilt. Nun gibt es neuen Konfliktstoff. Gas- und Ölvorkommen im Mittelmeer, die in den letzten Jahren entdeckt wurden und auf die beide Länder Ansprüche erheben. Einige griechische Inseln liegen dicht vor dem türkischen Festland. Und der Streit um Zypern ist dabei auch ein Dauerthema, das die Lage zusätzlich kompliziert macht. Die Türkei hat ein Bohrschiff im Einsatz in Gebieten, die Griechenland als Hoheitsgewässer beansprucht. Griechenland hat auch schon Fakten geschaffen und sich mit anderen Mittelmeeranrainern zu einem Energieverbund zusammengetan, der sich East Mediterranean Gas Forum nennt. Die Türkei ist dabei ausgeschlossen. Beide Länder veranstalten Militärübungen im Seegebiet. Die Rhetorik ist aggressiv. Was braut sich da zusammen zwischen den beiden NATO-Mitgliedern? Nur Streit um Gas? Türkei und Griechenland auf Kollisionskurs. So haben wir diese Sendung überschrieben. Längst sind auch andere Akteure im Spiel. Frankreich hat Kriegsschiffe in die Region entsandt. Die USA wollen ein Waffenembargo gegen den griechischen Teil Zyperns aufheben. Die EU denkt über Sanktionen nach und das türkische Erkundungsschiff kreuzt weiter im östlichen Mittelmeer. Unser Korrespondent Christian Buttgereit hält uns auf Kurs.
Im Mittelmeerstreit stehen die Zeichen auf Aufrüstung statt Entspannung. Die neueste Entwicklung kommt aus den USA. Die Ankündigung, den Verkauf nicht tödlicher Waffen an die Republik Zypern ab dem 1. Oktober zunächst befristet für ein Jahr zu erlauben, stößt auf Kritik in Ankara. In einer Mitteilung des Außenministeriums heißt es, in einer Zeit, in der man versuche, die Spannungen zu mildern, sei die Entscheidung Gift für Frieden und Stabilität in der Region. Die Türkei werde notwendige, entschiedene Gegenmaßnahmen einleiten, um die Sicherheit der türkischen Zyperer zu garantieren. Welche Maßnahmen das sind, ist noch offen und könnte möglicherweise davon abhängen, welche Art von Waffen nun auf dem griechischen Teil Zyperns stationiert werden. Auch Griechenland wird aufrüsten. Staatsminister Yorgos Gerapetridis sagte im Fernsehsender Sky:
Es ist grundsätzliche Strategie der griechischen Regierung, unsere Waffensysteme aufzuwerten. Es wird einen Plan geben, der in Kürze bekannt gemacht werden soll.
Zuvor hatte Griechenlands Finanzminister Christos Stoikouras erklärt, das Land sei bereit, einen Teil seiner finanziellen Reserven für Waffenkäufe zu verwenden. Die Rede war von bis zu 10 Milliarden Euro. Nutznießer dürfte vor allem Frankreich sein. Griechische Medien hatten berichtet, die Regierung in Athen wolle 18 französische Rafale-Jets kaufen. Auch 25 neue Torpedos für die modernen griechischen D-21-U-Boote deutscher Bauart sollen angeschafft werden. Griechenland hat in den vergangenen 10 Jahren wegen der Schuldenkrise die Verteidigungsausgaben deutlich gekürzt. Der türkische Staatspräsident Erdogan wird nicht müde, Drohungen Richtung Athen auszustoßen, aber nicht nur dorthin. Die Türken, so Erdogan bei einer Militärschau am vergangenen Sonntag, seien bereit, Märtyrer zu werden.
Aber wird die griechische Bevölkerung einfach so hinnehmen, was sie aufgrund ihrer ehrgeizigen und unfähigen Regierung erfahren wird? Sind sich die Franzosen des Preises bewusst, den sie wegen ihrer ehrgeizigen und inkompetenten Herrscher zahlen werden?
Die türkische Marine pflügt bereits seit Wochen mit einem halben Dutzend Kriegsschiffe an der Seite des Forschungsschiffes Oruç-Reis durchs östliche Mittelmeer. Das wird auch noch mindestens 10 Tage so weitergehen. Dabei hatte die griechische Regierung ein Ende der Erdgassondierung zur Bedingung für direkte Gespräche mit der Türkei gemacht. Stattdessen hält deren Marine weiter östlich auch noch Schießübungen ab. Alles, um dem Feind klarzumachen, sich nicht auf eine militärische Auseinandersetzung einzulassen. Dass nun Zypern mit dem Segen der USA aufgerüstet werden soll, stößt auf der geteilten Insel auf ein ebensolches Echo. Der Präsident der griechischen Zypern, Nikos Anastasiadis, schrieb auf Twitter von einer positiven Entwicklung, die die bilaterale Sicherheitspartnerschaft zwischen Zypern und den Vereinigten Staaten stärke. Nach Ansicht seines türkisch-zyprischen Gegenparts Ersin Tatar geht es den USA auch darum, den russischen Einfluss auf Zypern und im gesamten Mittelmeerraum zurückzudrängen. Der Gasstreit sei da ein willkommener Anlass, der allerdings eine Wiedervereinigung beider Inselteile noch unwahrscheinlicher mache, sagte Tatar im türkischen Fernsehen.
Die griechischen Zyprer geben ohnehin alljährlich mehrere Millionen Dollar für Waffen aus. Sie rüsten außergewöhnlich viel auf. Wollten sie tatsächlich eine Einigung mit uns, würden sie nicht so massiv aufrüsten.
Optimisten hatten gehofft, dass eine Einigung im Gasstreit auch ein Zündfunke für die Wiedervereinigung der seit 1974 geteilten Insel sein könnte. Beides scheint im Moment aber in weiter Ferne.
Eine verzwickte Lage, viele Maximalforderungen und wenig Kompromissbereitschaft. Dieser Konflikt sorgt für Aufruhr. Niemand möchte eine kriegerische Auseinandersetzung im Mittelmeer erleben. Eigentlich regeln ja internationale Abkommen die Rechte der einzelnen Länder, was die Rohstoffnutzung im und unter dem Meer angeht, sehr genau. Inklusive der Fischereirechte natürlich. Eigentlich. Professor Dr. Alexander Pröls hat den Lehrstuhl für internationales Seerecht und Umweltrecht, Völkerrecht und öffentliches Recht an der Uni in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Professor Pröls.
Guten Tag, Frau Rink.
Die Türkei hat das internationale Seerechtsübereinkommen von 1982 nie unterzeichnet. Warum eigentlich nicht?
Nun, das hat vor allen Dingen mit den Regelungen zu tun, die in diesem völkerrechtlichen Vertrag enthalten sind und den Status von Inseln im Völkerrecht und insbesondere die Auswirkungen auf Meeresgebiete betreffen. Denn in diesem Vertrag steht drin, dass jede Insel eigene maritime Einflusszonen generieren kann. Und diese seevölkerrechtlichen Zonen, die gewähren dann auch den Zugang zu den natürlichen Ressourcen. Und das sind beträchtliche Gebiete, die sich mindestens bis zu einer Distanz von 200 Seemeilen um die Inseln herum ausdehnen können. Und in der Ägäis ist nicht viel Platz. Und das erklärt dann eben auch die Zurückhaltung der Türkei.
Ist die Türkei damit auch gar nicht gebunden an das Seerecht?
Ja, an den Vertrag unmittelbar nicht, aber es wird heutzutage allgemein, Ausnahme Türkei, davon ausgegangen, dass die betreffenden Regelungen auch gewohnheitsrechtlich gelten. Das heißt, auch diejenigen Staaten binden, die das UN-Seerechtsübereinkommen nicht ratifiziert haben. Das ist, was die betreffenden Vorschriften über die Inseln anbelangt, inzwischen auch vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag in einem anderen Fall explizit klargestellt worden.
Und lange Zeit hat die Türkei sich ja auch nicht beschwert. Inzwischen spricht sie von grauen Zonen. Das möchte Griechenland natürlich gar nicht hören.
Ja, das ist richtig. Die Türkei vertritt in der Tat hier eine Einzelmeinung, die darauf hinausläuft, dass Inseln völlig unabhängig von der Größe letztlich gar keine seevölkerrechtlichen Zonen generieren können sollen. Aber wie eben schon gesagt, das steht nicht im Einklang mit den völkerrechtlichen Regeln. Und das ist auch im Übrigen, das muss man auch ruhig so deutlich sagen, eigentlich Konsens.
Zwei Begriffe tauchen immer wieder auf, die wichtig sind im Seerecht und die wir uns genauer anschauen müssen. Einmal die ausschließliche Wirtschaftszone, kurz AWZ, und der sogenannte Festlandsockel. Auf die ausschließliche Wirtschaftszone haben auch kleine, unbewohnte Inseln Anspruch. Und davon gibt es in der Ägäis ja einige, die alle zu Griechenland gehören. Das stellt die Türkei schon seit Jahren immer mal wieder in Frage. Was sagt das Seerecht?
Also beide Zonen gehören nicht zum Staatsgebiet, aber sie gewähren eben einen exklusiven Zugang zu den Ressourcen. Und das ist in dem Konflikt ja auch besonders relevant. Was die ausschließliche Wirtschaftszone anbelangt, geht es primär um die lebenden Ressourcen, das heißt die Fischbestände. Und diese ausschließliche Wirtschaftszone kann sich bis zu 200 Seemeilen von der Küste erstrecken. Mhm. Grundsätzlich gilt das auch für Inseln, mit einer kleinen, aber feinen Ausnahme, nämlich gilt das dann nicht, wenn die betreffenden Inseln so klein sind, dass sie für die menschliche Besiedlung nicht geeignet sind oder aber kein wirtschaftliches Eigenleben zulassen. Und das wird eben von der Türkei hilfsweise für manche der betreffenden Inseln behauptet. Mhm. Der Festlandsockel ist eigentlich mit der ausschließlichen Wirtschaftszone teilweise identisch, betrifft aber den Meeresboden und damit eben insbesondere auch die dort vermuteten oder lagernden nicht lebenden Ressourcen. Und das bedeutet mit anderen Worten eben das Öl und Gas. Und das ist natürlich von größter strategischer Bedeutung für alle Staaten, die ans Meer angrenzen.
Wie ist da jetzt die aktuelle Situation, wenn man versucht, da ganz neutral drauf zu blicken? Ist die Türkei da benachteiligt?
Naja, geografisch kann man das schon so sagen, weil die griechischen Inseln ja zum Teil bis kurz vor die türkische Küste reichen. Und das ist auch das Grundproblem. Das ist auch ein Problem, was keineswegs nur in der Ägäis auftritt, sondern an ganz vielen Orten der Erde. Es ist nämlich schlicht nicht genug Platz dafür da. Das heißt, aneinander angrenzende Staaten oder gegenüberliegende Staaten haben eben kollidierende, sich überlagernde Gebietsansprüche. Und das Völkerrecht sagt für diesen Fall ganz eindeutig, dass Verhandlungen stattfinden müssen, dass man sich also mit anderen Worten einigen muss, an einen Tisch setzen muss und dann eine Abgrenzung herbeiführen muss. Und wenn das nicht möglich ist, dann soll man eben nach Möglichkeiten einer vorläufigen Einigung suchen, zum Beispiel indem man sagt, dann beuten wir doch die betreffenden Ressourcen gemeinsam aus, bis wir uns tatsächlich auf eine finale Abgrenzungslinie verständigen können.
Das ist ja schön, wenn man auf Einigung setzt, aber danach sieht es momentan in diesem Konflikt zumindest überhaupt nicht aus. Wer setzt eigentlich das Seerecht durch? Also wer interveniert, wenn sich ein Land nicht an die Abkommen hält?
Tja, das ist ein großes Problem. Es gibt keine Weltpolizei, es gibt keinen Weltgesetzgeber. Das Völkerrecht ist eben nicht hierarchisch strukturiert. Und da liegt gewissermaßen das Kernproblem. Man kann hier nur arbeiten mit diplomatischem Druck. Wenn es politisch opportun erscheint, dann können in je nach konkreter Situation auch Sanktionen rechtlich zulässig sein. Aber in einer politischen Situation wie der momentanen ist das natürlich alles wenig hilfreich. Deswegen bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als politischen Druck auf die Beteiligten auszuüben, damit die sich an einen Tisch setzen und in der Tat verhandeln. Wäre jetzt die Türkei Mitglied des Seerechtsübereinkommens, dann wäre hier die Möglichkeit gegeben, dass der internationale Gerichtshof eine Entscheidung trifft und gewissermaßen die Abgrenzung selbst vornimmt, ist die Türkei aber nicht. Und sie wird einer entsprechenden Entscheidung oder einem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof oder etwa auch dem Seegerichtshof in Hamburg nicht zustimmen. Und damit hilft es auch nicht weiter.
Professor Alexander Prülz vom Institut für Seerecht an der Uni Hamburg. Vielen Dank. Die berühmteste Auseinandersetzung zwischen Griechen und Türken hat mythische Größe. Der Krieg um Troja. Troja oder türkisch Truva liegt im Nordwesten der heutigen Türkei und wurde von den Griechen oder Danaern belagert und schließlich durch das sprichwörtlich gewordene Danaer-Geschenk, das berühmte trojanische Pferd, erobert. Der Krieg wurde eigentlich wegen einer Frau geführt, wegen der schönen Helena. Der Verlauf des Krieges wurde von einem großen griechischen Helden bestimmt, von Achill, und die Geschichte des Achill hat Homer in seiner Ilias aufgeschrieben. Michael Kühlmeier hat sie nacherzählt. Er beginnt mit dem ersten Satz der Ilias.
Besinge, o Muse, den Zorn des Achill vor dem Hintergrund des Trojanischen Krieges. Was war dieser Zorn des Achill? Was hat ihn ausgelöst? Agamemnon, der Heerführer, vor Troja der Generalissimus, der Bruder des Menelaos. Menelaos ist ja die Ursache des Krieges, seine Frau Helena wurde gestohlen und er will sie sich zurückholen. Agamemnon nun hat sich bei einem der Raubzüge ein Mädchen mitgenommen, die Tochter eines trojanischen Priesters, Chryseis. Und in sie hat er sich verliebt. Aber dieses Mädchen, das wollte nicht bei diesem Schlage tot bleiben, sie wollte zurück zu ihrem Vater, sie wollte nach Hause, sie ist Kriegsbeute. Und nun hat der Vater, der Chryseis, dieser Priester des Apoll, zu seinem Gott gebetet und hat gesagt, ich möchte meine Tochter zurückhaben. Schick die Pest ins Lager der Griechen. Sie sollen sehen, was sie angerichtet haben, dadurch, dass Agamemnon meine Tochter gestohlen hat. Und Apoll hat die Gebete seines Priesters erhört. Er ist erhabenen Schrittes durch das Lager der Griechen gegangen, den Bogen in der Hand, und hat die Pestpfeile eingelegt und hat auf die Helden geschossen. Es gab einen Helden bei den Griechen, der konnte die Götter sehen in brenzligen Situationen. Das war Diomedes. Und Diomedes hat gesehen, wie Apoll durch die Reihen der Griechen ging und seine Pestpfeile abgeschossen hat. Und er wusste, was die Ursache ist. Er ging zu Agamemnon und hat gesagt, hör zu, gib Chryseis zurück. Ansonsten werden wir diesen Krieg nicht nur verlieren, sondern wir werden eine sehr heldenhaften Todes sterben. Wir werden nämlich an der Pest zugrunde gehen.
Wie Agamemnon sich nun verhält, das hören wir später in dieser Sendung. Zurück zum aktuellen Streit zwischen der Türkei und Griechenland. Es geht nicht um eine Frau, sondern um Gas- und Ölvorkommen im Mittelmeer. Und niemand schickt ein Pferd, sondern eben Bohrschiffe und Fregatten. Und auch der Luftraum über der Ägäis wird genutzt, um militärische Präsenz und Kriegsbereitschaft zu zeigen. Das Säbelrasseln zwischen den Erzfeinden ist inzwischen so laut geworden, dass das natürlich auch die anderen EU-Staaten angeht. Die Türkei und Griechenland sind in der NATO. Beide, aber nur Griechenland ist in der EU. Und in Brüssel denkt man darüber nach, wie man zu einer Lösung des Konflikts kommen könnte. Michael Schneider berichtet.
In Brüssel wird derzeit Geschlossenheit demonstriert. Mitgliedstaaten, Regierungschefs und die Kommission, sie alle senden eine Botschaft in Richtung Ankara. Die EU lasse sich nicht spalten. Im Streit um Erdgasvorkommen im Mittelmeer sei ihre Haltung deutlich. Der außenpolitische Sprecher der Kommission, Peter Stano, formulierte es am Dienstag so: Die Botschaft, der Zeitrahmen und die Maßnahmen seien klar.
The message is clear, the timelines are clear and also the measures are clear.
Die Botschaft: Die EU hält in diesem Konflikt zu Griechenland und Zypern. Der Zeitrahmen: Bis zum nächsten EU-Gipfel am 24. September gibt die Union der Türkei noch Zeit einzulenken. Die Schiffe müssten abgezogen, jegliche Aktivitäten in fremden Hoheitsgewässern eingestellt werden. Erst dann könne es einen Dialog zwischen den Anrainerstaaten in der Ägäis geben, stellte Bundesaußenminister Heiko Maas nach dem Treffen mit seinen EU-Kollegen vergangene Woche klar.
Wir wollen der Diplomatie eine Chance geben. Und dafür müsste die Türkei die Voraussetzungen schaffen und von den Provokationen, mit denen wir es leider immer wieder zu tun haben, absehen. Und wir sind uns auch darin einig gewesen, dass die völkerrechtlichen Fragen dem Internationalen Gerichtshof zur Klärung vorgelegt werden sollen.
Danach sieht es allerdings kaum aus. Nicht nur Griechenland und Zypern sind zögerlich, ihr Anliegen vor ein internationales Gericht zu bringen. Aus ihrer Sicht sind die Seegrenzen im östlichen Mittelmeer längst abschließend geklärt. Beide Staaten haben wenig Interesse, hier nachzuverhandeln. Genauso lehnt die Türkei den Dialog derzeit ab. Sie hatte in den vergangenen Tagen den Ton noch verschärft. Ein Einlenken bis zum kommenden EU-Gipfel ist unwahrscheinlich. Und deshalb könnte die EU dort Punkt 3 ihrer Ankündigungen beschließen. Weitere Maßnahmen.
We also agree that in the absence of progress engaging in Turkey.
Wir sind uns einig, wenn es keine Fortschritte seitens der Türkei gibt, dann könnten wir eine Liste mit weiteren Einschränkungen erstellen. Die würde dann beim EU-Gipfel am 24. September diskutiert werden.
The next 24th of September.
Erklärt der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell. Und führt auf Nachfrage auch genauer aus, welche Instrumente die Union gegenüber Ankara hat.
You know that now we are listing personalities.
Im Moment gibt es schon Sanktionen gegen Personen. Das könnten wir ausweiten auf Güter, Unternehmen oder Schiffe, die beteiligt sind an Aktivitäten, die wir als illegal betrachten. Wir können europäische Häfen für sie sperren, sie von Technologien oder Versorgung abschneiden.
Capacities, technology, supplies.
Allerdings macht Brüssel deutlich, so weit soll es möglichst nicht kommen. Noch plädiert die EU für Dialog und friedliche Verhandlungen zwischen allen Seiten. Beobachter sind skeptisch, ob es dazu kommt. Immerhin nütze das Feindbild EU Präsident Erdogan auch innenpolitisch. Weitere Sanktionen könnten also auch unerwünschte Nebeneffekte haben.
Die EU auf Seiten ihres Mitgliedstaates Griechenland, alles andere wäre verwunderlich. Über den innenpolitischen Nutzen und generell über die Beweggründe der Türkei, so massiv aufzutreten im Streit mit Griechenland, spreche ich mit dem Türkei-Experten Dr. Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Tag, Herr Dr. Seufert.
Guten Tag.
Erdogan steht innenpolitisch unter Druck. Wie hilft ihm da dieser Streit möglicherweise?
Ich meine, es ist ja bekannt, dass wenn man einen äußeren Feind hat und noch dazu einen Feind, der so lange aus der Geschichte hervorlugt, dass das die nationale Einheit im Lande selbst schließt. Und tatsächlich sehen wir, dass die Opposition in der Frage des Streits im östlichen Mittelmeer mit der Regierung weitgehend einer Meinung ist.
Erdogan spricht ja auch vom blauen Vaterland. Das spielt darauf an, zu einer Seemacht aufzusteigen. Das Forschungsschiff, das den Meeresboden erkundet, heißt Oruç Reis und ist nach einem Admiral aus dem Osmanischen Reich benannt. Wie viel Sehnsucht nach der Rückkehr zu alten osmanischen Zeiten steckt in dieser ganzen Aktion?
Ja, schon ein bisschen. Ich meine, ein anderes türkisches Forschungsschiff heißt Fatih, das heißt Eroberer, das passt auch gut. Ich denke aber, dass die Sehnsucht nach dem Osmanischen Reich, das ist die unterliegende Grundmelodie. Aber tatsächlich geht es natürlich um Machtpolitik. Es geht darum, dass die Türkei seit dem arabischen Frühling ihre früher doch sehr ausgewogene Außenpolitik geändert hat und eigentlich überall die eher doch muslimisch gefärbten Demonstranten unterstützt hat, in Ägypten, in Tunesien, in Syrien, das immer noch tut, und dass sie versucht hat oder geglaubt hat, dass wenn diese Kräfte die Macht übernehmen in den jeweiligen Ländern, dass sie dann praktisch zum großen Bruder in der arabischen Welt aufsteigen kann. Und wir sehen, dass heute zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate Griechenland unterstützen. Und das hat damit zu tun, dass die Türkei eben, wie gesagt, Muslimbrüder, islamische Kräfte in der Region unterstützt, die ihrerseits von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von der Monarchie, aber auch von der Monarchie in Saudi-Arabien als Gefährdung angesehen werden.
Die Türkei kann relativ entspannt drohen. In Ankara weiß man genau, dass man militärisch überlegen ist und Griechenland im schon seit Jahren bestehenden Wettrüsten in der Ägäis an die Grenzen bringt. Wie ist das für die Türkei, dass Griechenland die EU im Rücken hat?
Das ist natürlich sehr ärgerlich für die Türkei, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Türkei natürlich bei weitem die stärkste militärische und wirtschaftliche Macht in der Region ist, dass sie aber gerade im östlichen Mittelmeer eigentlich einer doch sehr beeindruckenden Front gegenübersteht. Da ist Israel, da ist die Republik Zypern, da ist Griechenland, da ist Frankreich, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die Türkei hat eigentlich außer Katar in der größeren Region überhaupt keine Freunde mehr. Und wenn jetzt noch die EU entschlossen auf der Seite Griechenland in den Streit eintritt, dann ist es für die Türkei schon sehr gefährlich, nur die militärischen Muskeln spielen zu lassen.
Wir haben ja schon gehört, die EU denkt über Sanktionen nach. Welche Erfahrungen hat die Türkei mit Sanktionen der EU? Sind sie dazu angetan, die Türkei tatsächlich in die Schranken zu weisen, oder ist das eher Symbol? Symbolpolitik und Erdogan hat immer den größten Trumpf in der Hand mit dem Flüchtlingsabkommen?
Das sind zwei Fragen. Ich denke, bisher hat die EU eigentlich so gut wie keine Sanktionen gegen die Türkei beschlossen. Was Herr Borrell gesagt hat, das sind wirklich kosmetische Maßnahmen. Die EU hat sich bisher darauf beschränkt, Gelder zu kürzen, die im Rahmen des Beitrittsprozesses gezahlt werden. Und sie hat einige hochrangige Gespräche ausgesetzt. Aber das trifft die Türkei nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass die EU sehr wirkungsvolle Sanktionen beschließen wird. Dazu sind die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten, auch gerade der Bundesrepublik, mit der Türkei viel zu wichtig. Also Sanktionen, damit würde sich die EU ins eigene Fleisch schneiden. Was das Flüchtlingsabkommen betrifft, denke ich, dass Erdogan natürlich im Februar und März letzten Jahres versucht hat, Griechenland zu zwingen, Flüchtlinge aufzunehmen, indem er Flüchtlinge auch an die Grenze gekarrt hat, an die Landgrenze zu Griechenland. Die Griechen haben diese Flüchtlinge zurück unter menschenrechtlich sehr, sehr fragwürdigen Bedingungen oder mit einem sehr, sehr fragwürdigen Vorgehen. Sie haben damit aber ein Stück weit Erdogan diese Karte aus der Hand genommen, und wir sehen heute, dass die Balkanroute längst nicht mehr so offen ist. Die EU hat Angst davor, dass die Türkei das Flüchtlingsabkommen kündigt, aber tatsächlich ist der Trumpf lange nicht mehr so stark, den Erdogan in der Hand hatte, wie noch vor wenigen Jahren.
Vom massiven Aufrüsten im Mittelmeerraum haben wir eingangs schon gehört. Das bringt die Griechen in große Schwierigkeiten. Sie haben nur etwa halb so viele Panzer, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge wie die Türkei, auch wenn da noch andere Länder mit im Spiel sind. Aber die wirtschaftliche Lage der Türkei ist ja auch schwierig. Welche Auswirkungen haben diese gigantischen Militärausgaben denn für die Türkei?
Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Die Türkei hat mittlerweile wirklich so etwas aufgebaut wie einen militärisch-industriellen Komplex. Sie hat eine sehr florierende Rüstungsindustrie, die auch große Exporterfolge erzielt. Die türkischen Drohnen zum Beispiel sind Weltklasse. Die Türkei baut ihre eigenen Kriegsschiffe, Hubschrauber, Flugzeuge. Davon kann Griechenland nur träumen. Die Türkei hat natürlich wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber sie hat keine größeren Schwierigkeiten als ihre Kontrahenten. Die Kontrahenten Griechenland, wissen Sie, die Wirtschaft ist noch viel, viel stärker betroffen als die türkische Wirtschaft. Andere Kontrahenten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind die Zahlen ebenfalls sehr hoch, die Infektionszahlen und die Energiepreise sind im Keller. Das heißt, wenn wir auf den wirtschaftlichen Hintergrund für Aufrüstung schauen, steht die Türkei nicht schlechter da als ihre Kontrahenten.
Wenn die Türkei unter großen Druck gerät, wenn Erdogan unter Druck gerät, was sagt die Erfahrung? Steigen da die Chancen auf Kompromisse oder werden sie im Gegenteil geringer?
Ich denke, wir wissen von Erdogans Politik, zum Beispiel der Politik gegenüber Russland in Syrien, aber auch der Politik den USA gegenüber, dass Erdogan immer so etwas wie, sagt man da, Brinkmanship Policy, dass er also immer bis ans Äußerste geht, bis an die Grenze geht, dann aber auch bereit ist, einen Schritt zurückzugehen, allerdings nur, wenn er auf der anderen Seite Entschlossenheit sieht. Er braucht wirklich klare Linien, es braucht klare Machtdemonstrationen und ich denke, was im Augenblick in der EU sicher herausbildet, nämlich einerseits Vermittlungsbemühungen der Bundesrepublik, andererseits aber auch wirklich klare Machtdemonstrationen, zum Beispiel von Frankreich, dass das genau die richtige Mischung ist.
Dr. Günther Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort Türkei-Experte, vielen Dank. Nur Streit um Gas, Türkei und Griechenland auf Kollisionskurs, HR2 Kultur der Tag. Widmen wir uns wieder dem Trojanischen Krieg in der Nacherzählung von Michael Kühlmeier. Wir haben von Agamemnon gehört und seiner Kriegsbeute, der Tochter eines Priesters, die er, obwohl die Griechen deshalb unter der Pest leiden, nicht zurückgeben will. Erst als Achill, der große Held der Griechen, sich einschaltet, ist er bereit, aber nicht ohne Bedingungen.
Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich gebe Chryseis zurück, dafür hole ich mir deine Geliebte, deine Mätresse. Und hat dem Achill das Mädchen weggenommen, das auch Achill geliebt hat. Und das ist die Ursache für den Zorn des Achill. Wie hat Achill reagiert? Er hat gebockt. Er hat gesagt, ich werde einfach nicht mehr teilnehmen am Kreuzzug. Und es ging nicht gut weiter. Und es hat sehr, sehr bitter ausgesehen für die Griechen. Und sie hätten diesen Krieg verloren. Odysseus ist zu Achill geschickt worden, er soll ihn doch überreden, er hat alles Mögliche probiert. Schließlich hat sich Achill erweichen lassen, aber nicht er selbst ist in den Krieg gezogen, sondern hat gesagt, gut, ich werde meinen Freund Patroklos schicken. Er soll stellvertretend ein bisschen für Ordnung sorgen, hat ihm seine wunderbare Rüstung geliehen, dem Freund Patroklos. Und Patroklos mit seinen Soldaten hat wieder Krieg geführt. Und es hat so ausgesehen, als ob sich das Kriegsglück wieder wendet. Aber dann kam es zum Zweikampf und in diesem Zweikampf fiel Patroklos. Er wurde getötet von Hektor. Der Freund, der Schmerz des Achill ist unendlich gewesen. Unendlich. Und er hat nicht mehr dran gedacht, weiter in den Kriegsstreik zu treten, sondern hat sich eine neue Rüstung machen lassen und ist selbst wieder aufs Feld gegangen. Er wollte einen Zweikampf führen mit Hektor, mit dem Mann, der ihm seinen liebsten Freund getötet hat. Und es kam zu diesem Zweikampf. Hektor sagt zu Achill, hör zu, wir beide sind edle Herren, lass uns etwas verabreden. Wer auch immer in diesem Zweikampf siegen wird, er soll dem Gegner, dem Getöteten, alle Ehre erweisen. Achill sagt darauf, das kannst du meinetwegen tun, mich interessiert das nicht, mich interessiert das nicht.
Wie dieser Zweikampf ausgeht, das wissen die, die sich in der griechischen Mythologie auskennen, schon. Aber es ist immer schön, es von Michael Kühlmeier nochmal erzählt zu bekommen. Später mehr. Wenn es ums Gas geht, dann ist Griechenland schon sehr umtriebig und hat eine Organisation ins Leben gerufen, die viele Länder mit ins Boot holt, die Türkei aber außen vor lässt. Das Gasforum Östliches Mittelmeer. Wer sich da zusammenfindet und mit welchen Zielen, das hat Jürgen Striak zusammengetragen, unser Korrespondent in Kairo, dem Sitz dieser Organisation.
Am 16. Januar 2020 wurde in Kairo eine neue Allianz gebildet. Und weil sie in der ägyptischen Hauptstadt auch ihren Sitz hat, war es Ägyptens Ölminister Tarek El-Mulla, der den Festakt eröffnete. Heute unterzeichnen wir feierlich die Gründungsurkunde für eine internationale Organisation, die den Namen Gasforum Östliches Mittelmeer trägt. Neben Ägypten gehören zu den Gründungsmitgliedern Israel, Griechenland, Zypern, Italien, Jordanien und die palästinensische Autonomiebehörde. Die Organisation möchte einen regionalen Markt für Erdgas schaffen. Die beteiligten Staaten wollen nicht nur Fördermengen und Preise gemeinsam gestalten, sondern auch bei der Infrastruktur kooperieren. Der israelische Energieminister hebt besonders die Rolle des Gastgebers hervor. Ägypten entwickle sich zu einem regionalen Zentrum der Erdgasförderung, erklärte Yuval Steinitz. Die gesamte Region könne von der geplanten Zusammenarbeit profitieren, auch weil sie dem Frieden und der Stabilität diene. Ob das mit Frieden und Stabilität klappt, bleibt offen, denn zuerst einmal drohen Verteilungskämpfe. Mehrere Billionen Kubikmeter Erdgas sollen es sein, die unter dem Grund des östlichen Mittelmeers lagern. Es könnte sich sogar um ein Drittel der globalen Gasvorkommen handeln, die sich zudem vor den Toren Europas befinden, wo man gern weniger abhängig von russischem Erdgas wäre. Vermutlich wurde das Gasforum östliches Mittelmeer vor allem deshalb geschaffen, um den Rivalen Türkei zu isolieren. Die Forumsstaaten haben Fördergebiete abgesteckt, die aber zum Teil von der Türkei beansprucht werden. Sie planen den Bau von Pipelines durchs Mittelmeer, die Ankara aber nicht dulden will. Die Türkei hat ihrerseits eine Vereinbarung mit der international anerkannten Einheitsregierung von Libyen getroffen. Die erhält dringend benötigte Militärhilfe, während der Türkei dafür ein großer Teil des östlichen Mittelmeers als Wirtschaftszone zugebilligt wird. Nach Ansicht des Gasforums verstößt diese Vereinbarung ganz klar gegen internationales Recht. Der Deal zwischen der Türkei und der libyschen Einheitsregierung sei illegal, sagt der ägyptische Experte Hassan El-Khouli. Die Vereinbarung ignoriere, dass sich mittendrin in den umstrittenen Gebieten ein Land befindet, das Zypern heißt und dessen Rechte die Türkei verletzt. Zypern gehört zum Gasforum östliches Mittelmeer. Allein schon deshalb ist das Forum ein direkter Rivale der Türkei. Es muss befürchtet werden, dass die Verteilungskämpfe um Erdgas im östlichen Mittelmeer weiter eskalieren.
Das Gasforum östliches Mittelmeer, die Türkei, ist bewusst ausgeschlossen. Die Türkei ist ein Land mit stetigem Bevölkerungswachstum. Jedes Jahr kommen rund 1 Million Menschen dazu. Der Energiehunger wächst also, aber die Türkei ist weitgehend auf Energieimporte angewiesen. 3/4 des Bedarfs kommen von außen. Da kämen eigene Öl- und Gasvorkommen natürlich gelegen, vorausgesetzt, dass man weiterhin auf fossile Brennstoffe setzt. Und darüber spreche ich mit dem Energieexperten Jürgen Döschner. Schönen guten Tag, Herr Döschner.
Guten Tag.
Die Öl- und Gasvorkommen im Mittelmeer sind zwar gigantisch, aber sie liegen tausende Meter unter dem Meeresspiegel. Wir haben in der Krise gerade erlebt, wie die Öl- und Gaspreise in den Keller gerauscht sind. In den USA gehen die Fracking-Unternehmen dutzendweise pleite. Selbst in Saudi-Arabien sucht man nach Alternativen zum Öl. Da fragt man sich doch, ob die Erschließung der Gasvorkommen, um die sich Türkei und Griechenland gerade streiten, überhaupt ein zukunftsweisendes Projekt wäre. Wie sehen Sie das?
Aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht zukunftsweisend. Und dieser Streit, der da ja schon seit einiger Zeit läuft und sich jetzt zuspitzt und wo sogar die Rede von Krieg ist, Kriegsschiffe werden dahin entsandt, der wirkt im Jahr 2020 wirklich anachronistisch. Wir haben im Jahr 2015 in Paris ein weltweites Abkommen unterzeichnet. Da steht auch die Unterschrift der Staaten Griechenland und Türkei drunter, ist auch inzwischen ratifiziert. Und dieses Abkommen besagt, dass man die Erderwärmung durch den Klimawandel auf höchstens 2 Grad begrenzen will, möglichst sogar auf 1,5 Grad. Um das zu erreichen, müsste die Öl- und Gasproduktion, das hat die UNO ausgerechnet, bis 2030 um 20% sinken und bis 2050 sogar um 55% weltweit. Und da wirkt natürlich eine solche Initiative und dann noch obendrauf gesetzt ein solcher Streit darum, ein neues Gasfeld zu erschließen, das ja frühestens 2030 überhaupt in die Produktion ginge, in der Tat anachronistisch.
Ja, wo Sie gerade sagen, frühestens 2030 könnte man da überhaupt drauf zugreifen. Wie ist denn der Zeitplan bei solchen Erkundungen, bei solchen neuen Projekten? Wie lange dauert sowas?
Also im Mittelmeer befindet man sich ja momentan noch in der Explorationsphase, wie das heißt. Man sucht also die Felder und schaut, wo ist es am günstigen, wo wäre es am günstigsten zu bohren. Und dann muss die ganze Vorbereitung für diese eigentliche Bohrung geschaffen werden. Diese müssen runtergebracht werden. Das sind, wie Sie schon gesagt haben, nicht ganz einfache Verhältnisse. Es handelt sich ja hier nicht um sogenanntes konventionelles Gas, wo man gewissermaßen nur den Schnorchel in die Erde stecken muss, sondern das ist ein erheblicher technischer Aufwand, der auch sehr teuer ist. Und das Ganze, kann man über den Daumen sagen, dauert also wirklich mindestens 10 Jahre, bis das erste Gas dort gefördert werden kann.
Wie sieht das denn aus ökologischer Sicht aus? Wären da nicht auch massive Klagen zu erwarten? Man möchte ja eigentlich vermeiden, dass da weitere Eingriffe im Meer, zumal im Mittelmeer, stattfinden.
Ich glaube, da an dem Punkt sind wir noch gar nicht. Wir sind ja in einer Auseinandersetzung in der Phase, wo sich sogar zwei Staaten oder mehrere Staaten noch darum streiten, wer darf da überhaupt bohren. Und ich denke, diese grundsätzliche Entscheidung, da sie noch nicht gefallen ist, birgt ja auch die Chance, dass man den ganzen Rattenschwanz, der dann daran hinge, wenn man tatsächlich die Entscheidung getroffen hätte, dass man das vermeidet. Die Umweltschäden sind natürlich immer bei solchen Vorhaben immens oder können immens sein. Der Eingriff an sich ist ein schwerer Eingriff in die Umwelt, wenn dort Pipelines gelegt werden, wenn dort große Plattformen installiert werden. Aber es können auch Unfälle passieren und Ähnliches. Und das ist aber unabhängig davon, ob jetzt die Griechen dort bohren oder die Türken. Das Entscheidende ist, der entscheidende Umwelteinwand ist ja der, dass dieses Gas eigentlich gar nicht gefördert werden dürfte, wenn man das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nimmt. Das Schlagwort heißt bei der Umweltbewegung Keep it in the ground. Das gilt sowohl für die Kohle als auch fürs Öl und eben auch fürs Gas. Das Gas wird erst in einer Zeit gefördert, wo man eigentlich auf dem Weg zu einer Förderung in Richtung Null sein sollte.
Am Ende spielt dann ja auch immer das Geld noch eine große Rolle. Würde sich das denn überhaupt lohnen, das zu fördern? Das sind ja immense Kosten, die da auf das Land, welches es auch immer sein würde, zukämen.
Ja, das ist der zweite Punkt oder der zweite Aspekt, der diesen Streit so anachronistisch und so irreal erscheinen lässt. Denn die Investitionen in die Öl-, Gas- oder Kohleförderung, die gehen weltweit seit vielen Jahren zurück, weil sich die Investoren davon im Vergleich zu den Risiken, die dem entgegenstehen, nicht ausreichend Gewinn versprechen, beziehungsweise der Gewinn, der ja über eine Zeit von 20, 30 Jahren gerechnet wird, so unsicher ist, dass man sich lieber zurückhält. Im Jahr 2018 zum Beispiel gab es weltweit 279 Milliarden Dollar Investitionen in Erneuerbare. Das war dreimal so viel, wie weltweit in Öl, Gas und Kohle insgesamt investiert wurde. Und das hat eben den Grund, dass man sich fürchtet, beispielsweise, dass es eine CO2-Bepreisung gibt, dass die Nachfrage nach Öl und Gas angesichts der immer konkurrenzfähigeren alternativen Energien aus Sonne und Wind immer größer wird. Diese werden billiger und sind effizienter. Und dann kommt noch hinzu, dass ja bereits jetzt schon Schadenersatzklagen gegen fossile Konzerne laufen, die dafür verantwortlich gemacht werden für die Folgen des Klimawandels. Also nicht kalkulierbare ökonomische Risiken. Deshalb wird das möglicherweise das Ganze vielleicht sogar an der ökonomischen Frage scheitern, dass dort überhaupt Gas gefördert wird.
Die Türkei ist ja auch ein von der Sonne verwöhntes Land. Wie sieht es denn da aus mit den erneuerbaren Energien und den Investitionen, die die Türkei in diesem Bereich tätigt? Sonnenenergie, ist das ein großer Faktor in der Türkei?
Nein, noch nicht. Und da gibt es ja viele Länder, die das ähnlich tun. Und auch wir in Deutschland haben ja da einen großen Rückstand. Aber wenn man sich allein die geografische Lage anschaut, dann hat die Türkei erheblich größeres Potenzial bei der Solarenergie. Es gibt dort schon seit vielen, vielen Jahren eine gewissermaßen ganz einfache Art der Nutzung der Solarenergie zur Warmwasserbereitung, indem man dort solche Kollektoren aufs Dach stellt. Aber dass man wirklich Strom mit der Sonne erzeugt, das ist in der Türkei noch gar nicht so weit entwickelt und weit von den Potenzialen entfernt. Wenn die Türkei es ernst meint mit ihrer Unabhängigkeit von Energieimporten, dann sollte sie genau in diese Energieformen investieren. Auch Wind oder auch Erdwärme, das sind Energieformen, die eine Türkei noch bei weitem nicht ausgeschöpft worden sind. Und das gilt übrigens auch für Griechenland. Also das gilt für beide Länder. In Griechenland gibt es ja inzwischen auch Initiativen, unterstützt auch von der EU, dass man dort die Solarenergie stark ausbaut. Und ich denke, da sollte man wesentlich mehr Energie reinsetzen, also politische Energie und auch finanzielle Energie, als in diesen sinnlosen Streit im Mittelmeer um das Gas.
Das ist ja eigentlich verwunderlich, dass gerade diese Länder, die doch so viel Sonnenscheindauer haben, dass die Sonne so wenig nutzen. Woran liegt das eigentlich?
Ja, das hat auch damit zu tun, dass natürlich dort es auch Konzerne gibt, nationale, aber auch internationale Konzerne, die bisher eben auf die fossilen und die weitgehend etablierten Energieformen zurückgreifen und das gerne so lange wie möglich weitermachen wollen. Sie können ja noch Gewinne damit schaffen und haben den Wandel hier in Deutschland, in der Welt insgesamt immer wieder zumindest bremsen können. Und so denke ich, wird das auch in der Türkei und in Griechenland gewesen sein. Diese Kräfte sind global tätig und sind auch global dabei tätig, einen solchen Wandel hin zu den Erneuerbaren zu bremsen, wenn sie ihn nicht aufhalten können, aber zumindest zu verlangsamen.
Aber die Zukunft liegt nicht in Gas und Öl, sagt Jürgen Döschner, der Energieexperte. Vielen Dank. Weiter geht's mit Michael Köhlmeier und seinen Nacherzählungen der Sagen des klassischen Altertums. Wir haben Auszüge aus der Ilias ausgewählt. Achill ist in den Trojanischen Krieg eingetreten, um den Tod seines besten Freundes Patroklos zu rächen, der von Hektor im Zweikampf getötet wurde. Als sie sich nun gegenüberstehen, da weist der Hektors Vorschlag, einander die letzte Ehre zu erweisen, höhnisch zurück.
Und Achill hat Hektor getötet. Und er hat dem Leichnam keine Ehre erwiesen. Er hat ihn 7-mal um die Stadt Troja geschleift. Und er hat ihn auch nicht begraben, sondern neben seinem Zelt liegen lassen. Und nun kommt es zur schönsten Szene in der Ilias. Der greise Priamos, der König von Troja, kommt und bittet Achill, ihm die Leiche seines Sohnes zu geben. Und diese beiden sind einander entgegengesetzt, wie man gar nicht sein kann. Aber es gibt etwas, was die beiden vereint, verbindet, über ihre Gegensätzlichkeit hinaus. Es ist ihr Schmerz. Und dieser Schmerz führt sie zusammen und sie sitzen da und sie weinen gemeinsam. Und Achill gibt den Leichnam des Hektor frei. Nun, Achill, Sie wissen es, er war am ganzen Körper unverwundbar, bis auf die eine Stelle an der Ferse. Achill wird auch getötet werden in diesem Krieg. Paris schießt einen Pfeil von den Zinnen der Stadt Troja ab. Er konnte nicht gut mit dem Pfeil und Bogen umgehen. Apoll hat diesen Pfeil gelenkt und dieser Pfeil war vergiftet und er traf den Achill in der Ferse. Aber der Krieg wurde dann dennoch gewonnen. Sie kennen die Geschichte vom trojanischen Pferd. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Ein hohles Holzpferd wurde als Geschenk an die Trojaner dort gelassen. Die Griechen haben sich als List zurückgezogen. Die Trojaner haben das Pferd mit in die Stadt gezogen. Das Pferd war angefüllt mit Soldaten, mit Griechischen. Und sie haben die Stadt von innen aufgerollt. So endete dieser Krieg. Und nun ziehen die Helden nach Hause. Fast keinem wird eine glückliche Heimkehr beschieden. Und die unglücklichste Heimkehr, die am längsten dauert, die trifft den Odysseus. Und die Odyssee werde ich Ihnen das nächste Mal erzählen.
Bis zur unglücklichen Heimkehr kommen wir heute nicht. Wir bleiben bei den bisher unglücklichen Verhandlungsbemühungen im Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Deutschland, besonders die Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist in der Vergangenheit immer wieder gut gewesen in der Vermittlerrolle, auch zwischen Griechenland und der Türkei. Diese Rolle kommt ihr nun eigentlich wieder zu als EU-Ratspräsidentin. Aber so wie es scheint, sind ihre Mittel jetzt erschöpft. Die Lage ist verfahren.
Außenminister Heiko Maas beschreibt die Situation in düsteren Worten.
Die aktuelle Lage im östlichen Mittelmeer ist mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen.
Wenn Griechen und Türken Kriegsschiffe auffahren lassen, die sich gegenseitig belauern und sogar auf Kollisionskurs gehen. Im Frühjahr immerhin rammte ein türkisches Küstenwachschiff sogar schon mal ein griechisches Patrouillenboot. Die explosive Lage schaffte es sogar in die jährliche Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin.
Die Türkei ist NATO-Partner. Der Konflikt ist im Grunde einer zwischen zwei NATO-Mitgliedstaaten. Das kann uns ja nicht kalt lassen, sondern schon aus dem Grunde muss man versuchen, innerhalb des Bündnisses die Dinge zu klären.
Und auch die deutsche Verteidigungsministerin sieht Anlass für mahnende Worte. Annegret Kramp-Karrenbauer.
Das, was jetzt besonders getan werden muss, ist, dass es keine weitere Eskalation gibt, sondern dass die Lage entzerrt wird, damit Raum geschaffen wird für eine politische, für eine vertragliche Lösung des Streites um die Erdgasvorkommen in dieser Region.
Wenn das nur so einfach wäre. Seit Monaten versucht Deutschland zu vermitteln. Vorige Woche unternahm der Außenminister sogar persönlich eine Art Friedensmission, reiste nach Athen und Ankara. Ohne Erfolg. Türken und Griechen standen sich hinterher genauso unversöhnlich gegenüber wie vorher. Und der Außenminister zeigte schon unterwegs gewisse Anzeichen von Frustration. Etwa nach seinen Appellen, den Streit in Gesprächen zu lösen.
Ich kriege immer eine Zusage zum Dialog, aber es ist dringlich, dass die Bereitschaft zum Dialog auch endlich in einen Dialog mündet.
Wobei sich aber auch die Frage stellt, ob Deutschland überhaupt als neutraler Vermittler auftreten kann.
Ich glaube, dass wir alle als Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Aufgabe haben, natürlich die Rechte und die Dinge, die unsere griechischen Freunde vorbringen, sehr ernst zu nehmen und sie auch zu unterstützen, wo sie recht haben.
Es gibt aber auch Stimmen in der EU, nach denen Deutschland viel zu sanft mit Erdogan umgehe, wegen des besonderen Verhältnisses zur Türkei. Stichwort etwa Abhängigkeiten beim Flüchtlingspakt. Nach seiner erfolglosen Vermittlungsreise aber zeigte Außenminister Maas dann deutlich, wo seine Sympathien liegen.
Unser Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Türkei ist durch die Vorgänge im östlichen Mittelmeer mehr als belastet. Und wir waren uns einig in unserer Solidarität mit Griechenland und Zypern.
Wir, das waren in diesem Fall die Außenminister aller EU-Staaten. Und Maas sprach quasi als deren Vorsitzender beim informellen Treffen der Chefdiplomaten in Berlin. Dort betonte Maas für die deutsche Ratspräsidentschaft, man wolle der Diplomatie noch eine Chance geben, aber nur für eine gewisse Zeit. Genauer gesagt, bis zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Ende des Monats. Zur Not würden dann auch weitere Sanktionen gegen die Türkei verhängt, sagte Maas.
Wir werden bis dahin an Vorschlägen für restriktive Maßnahmen arbeiten, die, wenn die Fortschritte ausbleiben, und das hoffen wir nicht, auf dem Gipfel dann auch beraten werden können und beraten werden müssen.
Über die deutschen Sorgen und Bemühungen in diesem Mittelmeerkonflikt berichtete aus Berlin Andreas Reuter. Griechenland hat also die Unterstützung der EU und Deutschlands sicher im Rücken in diesem Konflikt, was die Türkei wahrscheinlich noch mehr im Gefühl bestärkt, ausgeschlossen zu sein, abgehängt, ausgebotet und benachteiligt. Über die griechische Sicht auf die Dinge, vor allem auf die historische Perspektive dieses Dauerkonflikts zwischen Griechenland und der Türkei, schauen wir mit Professor Dr. Ulf Brunnbauer, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung und Historiker. Guten Tag, Herr Professor Brunnbauer.
Guten Abend.
Wir haben Auszüge aus der Ilias ausgewählt für diese Sendung. Wie weit muss man denn zurückblicken, wenn man die Feindschaft zwischen den Türken und den Griechen verstehen will?
Na, muss so weit zurückblicken, wie weit die Akteure zurückblicken. Denn die Geschichte ist kein Schicksal, Geschichte ist keine Vorbestimmung. Und natürlich, wenn man will, da kann man sehr viele Anhaltspunkte in der Vergangenheit finden, um das Bild einer ewigen Feindschaft zu konstruieren, aber das sind eben auch nur Konstruktionen, obwohl natürlich es auch der Fall ist und dass die griechische und türkische Beziehungsgeschichte in den letzten zwei Jahrhunderten eine schwierige war mit vielen Konflikten, auch kriegerischen Auseinandersetzungen, aber wesentlich in der aktuellen Situation ist da auf die Geschichtsbilder zu blicken und zu fragen, warum solche Geschichtsbilder, die diesen Konflikt teilweise bis in die Antike, wo es noch gar keine Türken in der Region gab, zurückdatieren, warum diese so mächtig sein können.
Und warum ist das so?
Nun, in beiden Ländern, so grosso modo, muss man sagen, dass im Schulunterricht und auch im öffentlichen Diskurs seit vielen Jahrzehnten ein doch sehr, sehr nationalistisches Geschichtsbild propagiert und unterrichtet wird, dass sich verfängt. Nationalismus gehört in unterschiedlichen Schattierungen auch zum guten politischen Ton in der Türkei, aktuell sicherlich noch mehr als in Griechenland. Also in der Türkei gibt es in diesen Fragen jetzt, um die es auch aktuell geht, einen weitreichenden Konsens, so spinnefeind sich sonst die großen Parteien in der Türkei sind. In Griechenland ist dann mittlerweile der Differenzierungsgrad etwas höher, aber über Jahrzehnte wurde eben ein sehr enger Blick auf die eigene Geschichte, in der der jeweils andere aus griechischer Perspektive die Türken als türkischer, die Griechen so als der andere, auch als der Feind, als ein Stereotyp, das mit abwertenden Bewertungen versehen wurde, präsentiert wurde.
Es gab aber auch immer mal wieder Annäherung und Erdogan hat ja mal Griechenland besucht und hat sich dabei quasi entschuldigt für die Vertreibung von Zehntausenden Griechen aus Istanbul im Jahr 1955. Das war eine kleine Sensation. Wie kompromissbereit ist die Türkei denn gegenüber Griechenland aufgetreten in der Vergangenheit?
Es gab immer wieder Phasen der Annäherung, auf die man auch eigentlich ein Geschichtsbild auch bauen könnte. Also die Geschichte ließe durchaus auch zu etwas positivere Mythen zu konstruieren. In den 30er Jahren beispielsweise pflegten die beiden Länder eine sehr enge Beziehung. 1934 hat der damalige griechische Ministerpräsident seinen türkischen Amtskollegen Atatürk, also den Vater der modernen Türkei, sogar für den Friedensnobelpreis vorgetragen. 1941 war die Türkei das erste Land, das der notleidenden, der hungernden Bevölkerung in Griechenland unter deutscher Besatzung zu Hilfe kam in den späten 1990ern, Anfang der 2000er, gab es auch wieder eigentlich eine sehr starke Erwärmung der Beziehungen. 1999 die sogenannte Erdbebendiplomatie, als zuerst ein türkisches und dann ein Erdbeben in Griechenland dazu geführt hat, dass von der jeweils anderen Seite wirklich viel Hilfsbereitschaft geleistet wurde. Der Besuch von Erdogan vor wenigen Jahren in Griechenland, also mit etwas gutem Willen würde man sagen, dass man eigentlich auch darauf aufbauen könnte und die Beziehung der beiden Länder nicht in Begriffen einer ewigen, nicht auflösbaren Feindschaft zeichnen sollte.
Aber da ist noch eine Insel, die immer wieder für neuen Zündstoff sorgt, Zypern, nach wie vor eine geteilte Insel. Welche Rolle spielt der Zypern-Konflikt?
Der Zypern-Konflikt spielt sicherlich eine sehr große Rolle. Die Frage ist nur, für wen und wie. Prinzipiell muss man natürlich einfach mal feststellen, dass der Zypern Konflikt mal hauptsächlich gelöst werden kann und gelöst werden muss durch die Menschen in Zypern, durch die beiden Gemeinschaften, die international anerkannte Regierung des Landes und eben die internationale, nur von der Türkei anerkannte nordzypriotische türkische Republik. Und das macht die Sache natürlich auch so schwer. Also selbst wenn Griechenland und die Türkei sich annähern würden, und das gab es ja auch vor mehr als einem Jahrzehnt, beide einen international ausgehandelten Friedensplan, Vereinigungsplan für Zypern mitgetragen haben, aber das ist dann an der, in dem Fall, griechischen Bevölkerung Zyperns gescheitert. Also hier muss man eben auch diese innere Dynamik von der äußeren Dynamik auch unterscheiden. Und ich denke, für den aktuellen Konflikt spielt das schon noch eine Rolle, aber vielleicht gar nicht so sehr die primäre. Also eine Lösung der Zypern-Frage würde nicht bedeuten, dass alle anderen Konflikte, die es zwischen der Republik Türkei und Griechenland gibt, sich auch plötzlich auflösen. Das würde wahrscheinlich die Lösung leichter machen, aber noch immer auch sehr viel Energie und politischen Mut auch erforderlich machen.
Ja, jetzt aktuell geht es eher um andere Inseln, vor allen Dingen um die, die nah an der türkischen Küste liegen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Inseln in der Ägäis ja zunächst Italien zugeschlagen, im Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923. Und später gingen sie dann in den Besitz Griechenlands über. In der Rückschau, ist die Türkei da zu schlecht weggekommen?
Ja, also der Friedensschluss von Lausanne 1923 war für die Türkei zwar schon eine Verbesserung gegenüber dem von Sèvres wenige Jahre vorher, aber die Türkei hat, wenn man sie jetzt als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches sieht und große Territorialverluste hinnehmen müssen, auch eine massive Einschränkung ihrer Souveränität anfänglich. Und auch diese Inseln, die allerdings mehrheitlich griechisch besiedelt waren, sofern sie überhaupt besiedelt waren. Also einige der Inseln, die jetzt so umstritten sind, die sind ja nicht einmal bewohnt, außer von ein paar Schafen. Aber diese Frage, ob jetzt ein Land in einem Friedensvertrag, den es mit unterzeichnet hat, schlecht weggekommen ist oder nicht, ist eine, die eigentlich aktuelle außenpolitischen Beziehungen nicht wirklich determinieren sollte, denn die Türkei hat und bis heute ist dem auch so, diesen Friedensvertrag von Lausanne und auch den Friedensvertrag von Paris 1947, der dann eben dafür gesorgt hat, dass diese Inseln von Italien zu Griechenland kamen, akzeptiert. Und dem ist einfach jetzt auch so. Es gibt auch trotz der etwas bombastischen und schwülstigen Rhetorik von Erdogan, von der haben wir anfänglich ja in der Sendung Beispiele gehört, auch keine ernsthaften Bestrebungen, die Türkei diese Friedensverträge revidieren zu wollen. Also der Begriff Brinkmanship fiel ja schon. Also insofern könnte man da eigentlich sagen, dass die im Großen und Ganzen die territoriale Abgrenzung zwischen Griechenland und der Türkei, die ist gelöst und wird von beiden Seiten eigentlich auch akzeptiert, mit Ausnahme von diesen wenigen kleinen Inseln, die jetzt zum Kern des Konflikts wieder einmal wurden.
Aber jetzt haben wir einfach eine Eskalationsstufe erreicht, aus der man ja irgendwie wieder rauskommen muss. Wie könnte eine Lösung des Konflikts aussehen?
Naja, da haben sich schon viele den Kopf darüber zerbrochen, Historiker über zukünftige Szenarien zu fragen, ist vielleicht auch nicht immer so zielführend.
Manchmal also hat man ein gutes Beispiel aus der Geschichte.
Ja, also die beiden Länder müssen viel, viel stärker miteinander sprechen. Und das versucht ja die Europäische Union und gerade auch die deutsche Außenpolitik aktuell. Also der direkte Draht zwischen den beiden Ländern ist mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr schwach. Und es müsste die beiden Staaten es einerseits einmal schaffen, anzuerkennen, dass sowohl die Türkei als auch Griechenland auch legitime Sicherheits- und legitime ökonomische Interessen haben. Sie müssten auch einige Konflikte voneinander trennen. Also es macht jetzt keinen Sinn, alles miteinander zu verwischen. Wenn die Türkei die Hagia Sophia von einem Museum wieder in eine Moschee verwandelt, ist das sicherlich unschön und ein schlechtes Zeichen, hat aber eigentlich jetzt nichts mit dem Konflikt in der Ägäis zu tun. Und wenn das alles miteinander in einen Topf geworfen wird, wird es einfach dann schwer aufzudröseln.
Professor Dr. Ulf Brunnbauer, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung und Historiker. HR2 Kultur der Tag, nur Streit um Gas, Türkei und Griechenland auf Kollisionskurs. Sie finden unsere Sendungen jederzeit in der ARD-Audiothek und in der Wiederholung im Radio heute Abend ab 22.05 Uhr in HR Info. Mein Name ist Doris Renk. Auf Wiederhören.